Liebe Schwestern und Brüder, es ist mir eine ganz besondere Freude, heute Nachmittag hier zu sein. Und ich habe diese Einladung sehr gerne angenommen. Sie haben nämlich ein Thema gewählt, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wo immer der christliche Glaube authentisch gelebt und bezeugt wird, das Leiden um des Evangeliums willen ein integraler Bestandteil des Glaubens ist. Gelebter Glaube in der Nachfolge Jesu Christi birgt in sich den Samen des Martyriums, auch wenn nicht in jedem Fall das letzte Opfer abverlangt wird. Professor Georg Witzedom schreibt in einer 1963 erschienenen Broschüre »Das Geheimnis des Leidens«, dass wohl zu keiner Zeit der Kirchengeschichte so viele Menschen um ihres Glaubens willen leiden mussten, wie im 20. Jahrhundert, einem Zeitalter, in dem die Gewissens- und Religionsfreiheit zu einem politischen Programm wurde. Er betont, dass aufs Ganze gesehen es wohl kein politisches System geben würde, das der Kirche die Sicherheit ihrer Existenz für immer gewähren könne. Dies würde wohl besonders in den westlichen Kirchen verdrängt werden, weil sie leidensscheu geworden sei. Sie verstehe das Leiden als etwas, das nicht sein soll. Witzedom fährt dann fort und sagt, ich zitiere, die Kirche kann ihren Dienst nur tun, wenn sie klar weiß, dass er mit Leiden verbunden ist. Sie muss wieder lernen, dass das Leiden durch Gott eine Bevorzugung ist, wodurch er den Dienst der Kirche fruchtbar machen will. Darum kann eine Vermeidung des Leidens zum Verrat werden. Die Kirche muss wieder in der christlichen Hoffnung leben und vor allem die Leidensscheu überwinden, damit sie frei wird zu einer echten Bezeugung des Evangeliums. Sie kann nicht Gott als den Herrn des Lebens verkündigen, wenn sie sich ihm nicht ihre eigene Existenz zur Verfügung stellt. Und etwas später fährt Witzedom im gleichen Heft fort, wir westliche Christen müssen wieder ganz neu lernen, wie Gott durch das Leiden den Fortgang seines Reiches bestimmt. Wenn seine Kirche leiden muss, hat er Großes mit ihr vor. Er lässt sie nicht leiden, um sie zu vernichten, sondern um sie in ihrem Leiden für eine besondere Aufgabe zu erneuern. Nur dort, wo die Menschen an den Auferstandenen glauben, entsteht die wirkliche Freiheit zum Leiden. Blicken wir auf die sehr wechselvolle, nahezu 2000-jährige Geschichte der Gemeinde Jesu Christi und ihrer inzwischen globalen Ausbreitung, so können wir wohl mit Recht feststellen, dass es kein religionspolitisches System gibt, durch das die Gemeinde Jesu Christi in den letzten 1400 Jahren so kontinuierlich angefochten, bedrängt und auch verfolgt wurde, wie durch den Islam. Die Bedrängnisse scheinen in diesem neuen angebrochenen Jahrhundert sogar zuzunehmen, wenn wir die jüngsten Entwicklungen und Ereignisse vornehmlich vom Islam dominierten Ländern betrachten, wie zum Beispiel Indonesien, Pakistan, Ägypten, Sudan, Nigeria. Um es gleich vorweg zu sagen, es geht mir in meinen Ausführungen weder um ein Feindbild Islam noch um ein Wunschbild Islam, sondern um das Ringen, das Ernstnehmen des real existierenden Islams in Geschichte und Gegenwart und auch das Ernstnehmen der islamischen Dokumente, die uns vorliegen. Der Islam versteht sich, wie der christliche Glaube auch, als eine universale Religion mit einem letztgültigen Wahrheitsanspruch. Der Islam sieht aber den christlichen Glauben, wie auch den jüdischen Glauben und alle anderen Glaubensweisen als überholt und sinnenthoben an, also Batil, und anerkennt nicht die Gleichheit der Religionen, auch nicht der sogenannten abrahamitischen Religionen. In der Fußnote habe ich hier eine Zusammenfassung einer vor 2 Jahren erschienenen islamischen Rechtsgutachten erwähnt, dass in 7 Punkten es unzweideutig uns vermittelt, dass der Islam nicht die Gleichheit der Religionen anerkennt. Es ist von der höchsten Rechtsgutachtungsstelle des sunnitischen Islams in Saudi-Arabien. Und Sie werden sehen in der Fußnote, dass auch das von einem Mann, der durchaus sich dialogbereit gibt, bestätigt wurde, dass das eine sehr wichtige Fatwa-Stelle wäre, die wichtigste, die höchste im sunnitischen Islam. Also im islamischen Denken wird die Souveränität Allahs mit Gewalt, ist sie mit Gewalt zu verteidigen, während im christlichen Glauben Gott selbst dafür sorgt, da er am Kreuz Jesu die Schuld- und Machtfrage in seiner leidenden Liebe gelöst hat und daher diese Welt in Gericht und Gnade in der tragenden und vollendenden Geduld Gottes ruht. Konservative, islamistische und orthodoxe Reformbewegungen im Islam sehen in der Urgemeinde von Medina und im vom Mohammed praktizierten Islam das anzustrebende Idealmodell für die ganze Welt. Muslime teilen daher die Welt in 2 Räume ein, nämlich Darul Islam, Haus des Islams, und Darul Harb, Haus des Konflikts oder des Krieges, nämlich da, wo der Islam noch nicht zur staatstragenden Ideologie gekommen ist. Da der Islam von seinem Tauhid-Denken, von seinem Einheitsdenken her, nämlich die Einheit Allahs, von dieser her, auch die Einheit von Theologie, Recht, Politik, Wirtschaft und Kultur anstrebt, tun wir gut daran, wenn wir die Wurzeln der gegenwärtigen Probleme auch gerade christlichen Minderheiten in islamischen Ländern gegenüber nicht nur in der Gegenwart suchen. Es gilt immer auch ein Stück die geschichtlichen Ursachen und auch gegenseitigen Traumata mit im Blick zu behalten. Und ich gehe deswegen nicht nur auf gegenwärtige Ereignisse ein in meinem Vortrag, sondern gerade auf die geschichtliche Verankerung, die hier einfach mit im Blick kommen muss. Die islamische Haltung in Koran, Tradition und der nach Mohammeds Tod sich entwickelnden Rechtsauslegung ist gezeichnet von Ambivalenz, von einer gewissen Zuneigung bis hin zu einer vollen Ablehnung gegenüber den Christen und Juden, den Leuten des Buches, den Ahle Kitab. Hat zunächst Mohammed damit gerechnet, dass ihn die Juden und Christen als einen wahren Propheten anerkennen würden, so hat er als Gründer eines theokratischen Staates in seiner Zeit in Medina, also nach seiner Hijra im Jahre 622, mehr und mehr eine kritische und ablehnende Haltung gegenüber den Ahle Kitab eingenommen, bis hin zu einer totalen Ablehnung im Aufruf zur Dschihad des Heiligen Kriegs in Sure 9. Im Koran spiegelt sich etwas von der christologischen Kontroverse der frühen Christenheit. Die Fleischwerdung Gottes, Inkarnation wird abgelehnt. Jesus ist nicht wahrer Gott und wahrer Mensch, nicht Sohn Gottes, sondern nur ein großer, zeitbedingter Prophet. Kreuz und Auferstehung Jesu wird bestritten und er wird zum Wegbereiter Mohammeds instrumentalisiert. Den Juden und Christen wird wohl eine gewisse Glaubensverwandtschaft zugestanden, aber in islamischer Sicht ist der ursprüngliche Glaube, den Jesus gebracht hat, bald nach dessen Entrückung in den Himmel verloren gegangen und von seinen Jüngern im Lauf der Geschichte gravierend verfälscht worden. So wird zum Beispiel Paulus und Anastasius vorgeworfen, die Trinitätslehre aus heidnischen Quellen in den christlichen Glauben eingepflanzt zu haben. Nicht nur im Koran, sondern auch in der Tradition lässt sich eine Entwicklung feststellen, in der die Juden und Christen der Textverfälschung und Erweiterung beschuldigt werden. Aber dennoch, trotz islamischer Vorherrschaft, wird ihnen ein gewisses Duldungsrecht zuerkannt. Sie werden nicht gezwungen, Muslime zu werden, sondern dürfen im Schatten des souveränen Islams und unter dessen Schutz ihren Glauben behalten. Unter gewissen Bedingungen und vertraglich festgehaltenen Einschränkungen durften die genannten sogenannten Schutzbefohlenen ihren Glauben, Kultus und die überbrachte kommunale Lebensgestaltung und Organisation beibehalten. Da aber ihr Glaube als unvollkommen und minderwertig angesehen wird, dürfen muslimische Männer wohl jüdische und christliche Frauen heiraten, ohne dass diese zum Islam übertreten müssen. Doch muslimische Frauen dürfen umgekehrt dies nicht tun, da der Glaube des Vaters auch der Glaube des Kindes zu sein hat und es einer muslimischen Frau nicht zuzumuten ist, die Mutter von nicht-muslimischen Kindern zu sein. Schon im Vertrag von Najran wird den Christen aus Najran den sie mit Mohammed gemacht haben oder den Mohammed ihnen auferzwungen hat, vielmehr so, in diesem Vertrag wird schon gezeigt, dass sie eigentlich schutzminderwertig sind. Und es kommt dann noch stärker raus in den Verträgen des Kalifen Omars nach der Eroberung in Palästina und Syrien im Jahre 635. Sie sind Schutzbefohlene als Bürger zweiter Klasse anzusehen und haben wirklich eigentlich kein Mitbestimmungsrecht in einem islamischen Staat. In dem Maße, wie sich die islamische Rechtsprechung in den ersten Jahrhunderten des Islams entwickelte, in dem Maße wurde diese Grundtendenz der Vorrangstellung und groben Benachteiligung auch rechtlich gefestigt. Es gab natürlich auch immer Zeiten rühmlicher Einzelausnahmen und Beispiele der Toleranz. So hatte zum Beispiel Johannes von Damaskus am Hofe des Kalifen von Damaskus beachtlichen Einfluss. Die Tradition berichtet aber, dass Mohammed kurz vor seinem Tode die Vertreibung der Christen und Juden aus der arabischen Halbinsel angeordnet habe. Dies wurde auch dann durch den zweiten Kalifen Omar durchgeführt. Die problematische Entwicklung der christlich-muslimischen Beziehungen in einer oberflächlichen Weise allgemein den Verfehlungen der Kreuzzüge und der Kolonialzeit anzulasten, wäre zu kurz gegriffen, da der Islam schon zur Zeit Mohammeds politisch zu verstehen war und besonders die Christen schon damals dem Verdacht ausgesetzt waren, eine fünfte Kolonne des Byzantinischen Reiches zu sein. Schon in der Frühgeschichte des Islams waren die Christen durch den Islam theologisch, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich und geistlich angefochten und bedrängt, ja in ihrer Existenz bedroht. Vieles ist ausführlich dokumentiert und dies kann hier natürlich nicht alles ausgeführt werden. Ich möchte, wenn Sie aber diese Sache ein bisschen näher untersuchen möchten, möchte ich Sie dringend bitten, die zwei Bücher von Batye Orr, The Timis, Jews and Christians under Islam und The Decline of Eastern Christianity under Islam, From Jihad to Dhimmitude, zu lesen. Auch unter dem Ottomanischen Reich von 1300 bis 1924 ist Christen viel Leid zugefügt worden. In lebendigem Gedächtnis der orthodoxen Christen ist der 29. Mai 1453, als Konstantinopel fiel und vom Heer Sultan Mehmed II. Eingenommen wurde. Die Nachbeben des Ottomanischen Reiches sind im Balkankonflikt nicht ganz von der Hand zu weisen. So wurde zum Beispiel im Jahre 1683 viele christliche Dörfer im Habsburgischen Reich angezündet, die Gesunden versklavt und die Schwachen umgebracht. Immer wieder gab es Unruhen und Aufstände gegen die Unterdrückung der Christen. Im Jahre 1821 wollten die Griechen die islamische Dominanz abschütteln und brachten 25.000 Muslime um. Durch einen Racheakt der ottomanischen Heere kamen daraufhin im ägäischen Raum 27.000 Männer, Frauen und Kinder um. An Ostern 1822 wurde sogar der Patriarch von Konstantinopel öffentlich aufgehängt und später in den Bosporus geworfen. In den Jahren 1894 bis 1896 wurde durch die Armee des Sultan Hamid II. Über 300.000 Armenier und Assyrer umgebracht, allein 6.000 Christen in Istanbul. Am 24. April 1915 haben die ottomanischen Machthaber die Deportation aller armenischen und assyrischen Christen nach Syrien und den Irak angeordnet. Bis Ende 1915 sind ca. 1,5 Millionen Armenier und 250.000 Assyrer umgekommen. Dieses Geschehen wird bis heute offiziell geleugnet. Das Ganze wird gerne mehr als eine ethnische Säuberung und nicht so sehr als eine Verfolgung von Christen angesehen. Allerdings ist dann nicht ganz erklärlich, warum dabei ca. 200.000 Armenier am Leben bleiben konnten, da sie sich zum Islam bekehrten. In der Türkei lebten im Jahre 1900 bei einer Bevölkerung von ca. 14 Millionen insgesamt ca. 3 Millionen Christen, also etwa 22% der Bevölkerung. Heute sind es noch etwa 110.000 Christen bei einer Gesamtbevölkerung von 63 Millionen, also weniger als 0,2% der Gesamtbevölkerung. Offiziell ist die Türkei heute ein laizistischer Staat. Doch den Einfluss islamisch-konservativer Kräfte verspürende Christen, indem zum Beispiel immer wieder christliche Friedhöfe geschändet werden, wie auch im Frühjahr 1998 in Istanbul. Auch ist es nicht selten, dass Eigentum beschlagnahmt und die Behörden sich in die inneren Angelegenheiten der Kirche einmischen, wie bei der Wahl eines Oberhauptes der armenisch-orthodoxen Kirche im vergangenen Jahr. Als am 17. August 1999 die Türkei von einem schweren Erdbeben heimgesucht wurde, haben Christen aktiv Erdbebenhilfe geleistet, so auch die evangelischen Gemeinden im Raum Istanbul und Izmir. Die Gemeinden haben hierfür auch viel Hilfe aus dem Ausland erhalten. Dies hat den konservativen Kräften nicht gefallen. Es gab Berichte über islamistische Propaganda, wonach das Erdbeben als Strafe Allahs über die Türkei zu verstehen sei, da sie kein reines islamisches Land mehr sei. Um den Einfluss der Christen zu dämmen und um wohl auch den konservativen Kräften des Landes entgegenzukommen, wurde im September 1999 eine christliche Versammlung in Izmir als illegal erklärt. Daraufhin wurden nach einem Gottesdienst vor laufender Kamera ca. 40 evangelische Christen verhaftet und erst am nächsten Tag wieder aus der Haft entlassen. Anfang Oktober fand eine ähnliche Razzia in einer kleinen evangelischen Gemeinde in Istanbul statt. Zahlreiche türkische und ausländische Christen wurden unter dem Vorwand, eine illegale Versammlung abzuhalten, in Polizeigewahrsam genommen, obwohl diese Gemeinde sich schon seit einigen Jahren mit Wissen der Behörden versammelt hatte. Einige Tage später wurde dieser Vorgang in verschiedenen türkischen Zeitungen allerdings auch sehr kritisiert. Arda Uspan von der Tageszeitung Radikal stellt fest, ich zitiere, es wird deutlich, dass es ihre Schuld ist, sowohl Türke als auch Christ zu sein. Und der Kommentator zitiert sehr sachlich ein E-Mail von Ishan Özbek, dem derzeitigen Vorsitzenden der Vertreterversammlung der türkischen unabhängigen protestantischen Gemeinden, der im Blick auf die schon seit Jahren genehmigte Versammlung feststellt, ich zitiere, wie kann man Christen diese Rechte entreißen? Sind wir nicht angeblich in einem säkularen und demokratischen Land? Gibt es nicht angeblich religiöse Freiheit in der Türkei? Sind die türkischen Christen nicht Bürger dieses Landes? Haben sie sich etwa mit ungesetzlichen Machenschaften eingelassen? Haben sie etwa Verbrecherbanden gegründet? Und noch einmal Ishan Özbek, etwas später zitierend, steht in dieser Zeitung, was wäre wohl unsere Reaktion, wenn in einem Land Europas die Polizei eine Moschee versiegeln und die ihren Gottesdienst feiernden Muslime in Busse stecken und wegbringen würde? Erstaunlicherweise erschien dieser Artikel sogar einige Tage später in Hürriyet, eine der größten türkischen Tageszeitungen. Unrecht in der Türkei kann natürlich nicht und niemals mit Unrecht in der Bundesrepublik oder irgendeinem anderen westlichen Land ausgeglichen werden. Gleichzeitig wünschte man bei allem berechtigten Bemühen um gute christlich-muslimische Beziehungen in Europa auch ein offenes Ansprechen dieser Probleme. Es ist mir immer wieder ein Rätsel, wie gerade auch gebildete Personen durch ein erhöhtes Harmoniebedürfnis und eine zeitgeistbedingte pluralistische und oft auch religionsrelativistische Haltung in Kauf nehmen, über die Menschenrechtsverletzungen in islamischen Ländern zu schweigen. Dabei wird gerne eine gewisse Selbstzensur akzeptiert, welche die Problematik so differenziert darstellt, dass alles auf politische, ethnische, wirtschaftliche Konflikte hinausläuft, nicht aber eine im Islam selbst angelegte Haltung gegen den christlichen Glauben. Natürlich ist die Außenansicht distanzierter Menschen immer eine andere als die Sichtweise derer, die in einer Situation die Benachteiligung, Bedrängnis und Verfolgung täglich zu ertragen haben. Wenn wir aber die Ökumene als weltweite christliche Gemeinschaft ernst nehmen, so kann es nicht ohne ein empathisches Mitleiden, Mitbeten, Mithoffen gehen, auch wenn dies nicht der Außenansicht einer distanzierten westlichen Christenheit entspricht, die manchmal der Gefahr erliegen könnte, ihre Glaubensgeschwister auf dem Altar ihrer Liberalität und Distanziertheit zu opfern. Die Wahrheit in Liebe ins Gespräch bringen erschwert den Dialog nicht, sondern fördert höchstens die Achtung in Augen der Muslime und schützt vor einem möglichen Scheindialog, der unser eigenes christliches Denken vernebeln könnte. Da niemand frei ist, der nicht für die Freiheit des anderen wirkt, Karl Jasper, schulden wir es um der Wahrheit und Freiheit willen, uns nicht dem Diktat der Political Correctness zu beugen. Wir sollten niemals gewillt sein, die Leiden unserer Mitchristen in islamischen Ländern zu verniedlichen oder gar zu relativieren. In der Allgemeinen Menschenrechtserklärung vom 10. Dezember 1948 heißt es im Artikel 18, jeder hat das Recht auf Gedanken- und Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Die islamische Weltgemeinschaft versucht schon seit einigen Jahren, die allgemeine Menschenrechtserklärung der UN durch eine eigene Menschenrechtserklärung, welche auf Koran und Sunna basiert, zu ersetzen. So hat der Islamrat für Europa im Jahre 1981 eine allgemeine islamische Menschenrechtserklärung vorgelegt und die Organisation der Islamischen Konferenz, die OIC, hat im Jahre 1990 die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam verabschiedet. Beide Erklärungen definieren die Menschenrechte vom Islam her, wobei als Garant die Umma als islamische Weltgemeinschaft gilt. Die zunächst zum Teil recht liberal klingenden Paragraphen in dieser Kairoer Erklärung verdeutlichen aber ohne Zweifel ihre islamische Ausrichtung, wenn in Artikel 24 und 25 festgestellt wird, und ich zitiere, alle Rechte und Freiheiten, die in dieser Erklärung genannt wurden, unterstehen der islamischen Scharia. Und dann Artikel 25, die islamische Scharia ist die einzig zuständige Quelle für die Auslegung oder Erklärung jedes einzelnen Artikels dieser Erklärung. Es scheint also nicht so zu sein, dass viele muslimische Gelehrte gewillt sind, über eine Neuformulierung der Grundrechte im Sinne der universalen Menschenrechtserklärung der UN nachzudenken. Denn dies würde unter anderem beinhalten, gewisse Aspekte der Scharia für unsere Zeit als nicht mehr relevant zu betrachten. Der hermeneutische Schlüssel, Ijtihad, ist fest in der Scharia verankert und ein neuer hermeneutischer Ansatz scheint nicht in Sicht zu sein. Daher wird auch weitgehend die westliche Form der Demokratie abgelehnt, da sie die Macht dem Volk anvertraut, sondern es wird für eine gelenkte Demokratie im Sinne nach Koran und Sunna gefragt. Da Ijtihad als Neuinterpretation von den meisten islamischen Gelehrten abgelehnt wird, so wird der Islam auch im 21. Jahrhundert eine Religion sein, die es Menschen sehr leicht macht, den Islam anzunehmen, aber gleichzeitig eine Einbahnstraße bedeutet und seinen Anhängern unter Androhung der Todesstrafe nicht erlaubt, sich einer anderen Religion zuzuwenden. Alle Rechtsschulen verlangen die Todesstrafe auf Abfall vom Islam. Dies zum Teil nach einer dreitägigen Bedenkzeit, um eine mögliche Rückkehr zu ermöglichen und zu gewähren. Auch wenn nur wenige Staaten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, Afghanistan und der Iran, dies von Staats wegen zu vollstrecken bereit sind, so ist die Selbstjustiz durch islamistische Gruppen wie auch durch die Familie eine allzu bedrohliche Wirklichkeit. Oft bleibt einem Konvertiten, wenn bekannt geworden ist, dass die Person Christ geworden ist, nur noch ein Untertauchen oder die Flucht in ein freiheitlich-demokratisches Land. Selbst eine Flucht in den Westen schließt die Gefahr nie ganz aus, von Angehörigen oder fanatischen Muslimen verfolgt zu werden. Es ist ein Geheimnis Gottes, dass in dem Maße, wie der Druck auf christliche Minderheiten zunimmt, es auch in den letzten Jahren vermehrt Menschen gab, die vom Evangelium angesprochen den beschwerlichen Weg in die Nachfolge Jesu Christi auf sich nahmen. Ich kenne eine Reihe von bemerkenswerten Persönlichkeiten, die sich trotz lebensbedrohender Entwicklungen in ihrem Umfeld nicht abschrecken ließen, Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland zu bekennen. Wohl zu keiner Zeit hat es eine solche Suchbewegung und einen solchen Hunger nach dem Evangelium in islamischen Ländern gegeben wie in unserer Zeit. Christliche Radioprogramme wie auch der arabische Fernsehkanal Sat 7 berichten von bewegenden Briefen suchender Menschen, die durch das Evangelium Frieden mit Gott fanden. Die lokalen Bibelgesellschaften in islamischen Ländern berichten beinahe durchweg von einem großen Interesse, das Injil, das Neue Testament, zu erwerben und zu lesen. Dies geschieht trotz massiver Polemik gegen den christlichen Glauben in den Medien und trotz vieler Erschwernisse, um Muslime vom Lesen der Bibel fernzuhalten. Die Mission in islamischen Ländern ist dabei vermehrt nicht von westlichen Missionsbemühungen abhängig, sondern Gott braucht heute in einer wachsenden Zahl Christen aus der sogenannten Zweidrittelwelt, um ebenfalls mit im Missionsauftrag an diesem Auftrag teilzuhaben. Mir liegen bewegende Berichte vor aus vielen Ländern, wo der Heilige Geist das Zeugnis dieser oft ganz einfachen einheimischen Missionare beglaubigt. Es ist immer bewegend, wenn ein Muslim Jesus Christus begegnet und bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich kenne zwei Muslime, die durch das Lesen des Römerbriefes Christen geworden sind. Wie viele Deutsche kennen Sie, die durch das Lesen des Römerbriefes im letzten Jahr Christen geworden sind? Die zweite Phase des Bürgerkriegs im Sudan dauert nun schon seit 1983 an. Noch immer scheint keine wirkliche Lösung in Sicht zu sein. Vermehrt leiden die Menschen im Süden des Landes unsagbare Not. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit zwei Vertretern der presbyterianischen Kirche aus dem Sudan, aus dem Südsudan. Und es war erstaunlich, wie mitten im Bürgerkrieg auch die Berichte da sind von wachsenden Gemeinden. In der Dinkabur-Sprache gab es 1980 weniger als 60 christliche Lieder. Heute haben die Gemeinden ein Liederbuch von über 800 neuen Liedern und immer wieder neue Lieder entstehen. Manche Gemeinden im Süden wachsen unglaublich schnell. So gab es in der anglikanischen Diözese Rumbek im Jahre 1982 nur 10 Kirchengemeinden. Heute sind es über 250. In Ayot begegnete ich 1997 einer Gemeinde, wo die Kirche dreimal abgebrannt wurde. Und das letzte Mal, als sie abgebrannt wurde, das war allerdings ein Kampf, wo die SPLA, die andere Gruppe, die Sudanese People Liberation Movement, angegriffen hat und in der Kirche 150 Leute verbrannt sind. Aber es war ein bewegender Gottesdienst, in dieser neu gebauten Kirche, wo das Dach noch nicht ganz fertig war, ein bewegender Gottesdienst gezeichnet durch die Freude der Gegenwart Gottes. Die Situation im Sudan, einschließlich der Verletzungen der Menschenrechte und natürlich auch der immer noch geduldeten Sklaverei, ist weitgehend dokumentiert. Der Sudan verdeutlicht aber auch, welche katastrophale Auswirkung auf eine Gesellschaft die zwangsweise Einführung der Scharia haben kann und was tatsächlich geschieht, wenn die Machthaber die Unterdrückung der nicht-islamischen Bevölkerung trotz internationaler Proteste in Kauf nehmen. Die Turbulenzen im Inselreich Indonesien mit seinen ca. 13.700 Inseln ist besorgniserregend, da auch hier versucht wird, eine früher eher säkulare Regierung umzupolen. Seit einigen Jahren wird klar versucht, dass die Staatsphilosophie von Pancasila nun islamisch umgedeutet wird. Man nimmt dabei in Kauf, die nicht-muslimischen Minderheiten in ihren gesellschaftlichen Einfluss gezielt zu marginalisieren. Bei den jüngsten Unruhen auf den Molukken und in Halmahera, die ausführlich dokumentiert sind, haben sich die Christen von den Sicherheitskräften weitgehend in Stich gelassen erlebt, sodass auch Christen gegen den Rat ihrer Kirchen zur Waffe griffen und die Unruhen in einer besorgniserregenden Spirale der Gewalt und Gegengewalt mündeten. Ein Brief an die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft, den Vertreter aller christlicher Kirchen in den Molukken am 14. September 1999 zu den Vorgängen in Ambo geschrieben haben. Dieser Brief dokumentiert in einer besorgniserregenden Weise, wie durch islamische Gruppen und auch verschiedene staatliche Einrichtungen eine gefälschte Darstellung des Sachverhalts die Wahrheitsfindung bewusst erschwerte. Durch Flüchtlinge im Land und durch den unverblümten Aufruf zur Dschihad gegen alle Ungläubigen wird für die Christen eine Situation der Rechtsunsicherheit geschaffen, sodass immer wieder auch christliche Einrichtungen und Kirchen in anderen Teilen des Landes angegriffen und zerstört werden. Als Beispiel sei hier erwähnt, dass radikalisierende muslimische Gruppen am 15. und 16. Dezember das Dulos-Zentrum in Jakarta völlig zerstört haben und es dabei auch viele Opfer gab, ohne dass die Polizei rechtzeitig eingriff. Die Islamische Republik Pakistan hat bei einer Bevölkerung von 140 Millionen immerhin eine christliche Minderheit von 4 Millionen. Die Christen kommen vorwiegend aus den ärmeren Schichten des Landes, wenn auch viele hochgebildete Christen unter ihnen sind. Bei der Gründung des Staates 1947 wurde den nicht-islamischen Minderheiten, also den Christen und anderen, wurde an ihnen viel Freiraum gewährt. Aber im Laufe der Jahre hat die Islamisierung stärker zugenommen und der Paragraph 295 des Blasphemiegesetzes, das durch Zia-ul-Haq eingeführt wurde, das hat natürlich sehr vieles erschwert. Jetzt durch die Militärregierung ist vieles ein bisschen wieder in Ruhe geworden. Aber Sie wissen ja, vor 2 Jahren wurde ein christliches Dorf zerstört und auch im April 1998 hat der katholische Bischof John Sojev sich selber das Leben genommen. Welche Schwierigkeiten die christlichen Minderheiten in Pakistan aber tagtäglich erleben, ist für die sensationshungrige Presse oft natürlich weniger interessant. Der gelebte Alltag, die subtile Rechtsunsicherheit und Benachteiligung werden beinahe als selbstverständlich ertragen. Im Januar 1998 wurde zum Beispiel Pfarrer Nur Alam in seinem Haus ermordet, weil er eine Kirche, die zuvor zerstört wurde, wieder errichten wollte. Er hinterließ Frau und eine Tochter. Die 8-jährige Nagina einer christlichen Familie wurde von den Jungens eines Nachbars mehrfach vergewaltigt, wofür es auch Zeugen gab, um die Täter hätte man fassen können. Als der Vater diese seine Familie entehrende und kriminelle Tat anzeigte, wurde er eines fingierten Mordes beschuldigt und sitzt bis heute im Gefängnis. Hier ist Fürbitte wie auch stille und manchmal auch laute Advocacy nötig. Ägypten mit seinen über 60 Millionen Einwohnern hat eine relativ starke christliche Minderheit von 6 bis 9 Millionen Christen, 90% davon sind orthodoxe Kopten. Religionsfreiheit wird in der Verfassung zugestanden und im Großen und Ganzen leben die Christen natürlich und die Muslime auch friedlich nebeneinander. Dennoch erleben die Christen eine wachsende Diskriminierung durch fundamentalistische Kräfte im Land. Für den Neubau und selbst bei einfachen Renovierungsarbeiten an Kirchen und kirchlichen Gebäuden musste bis vor kurzem eine Genehmigung des Präsidenten eingeholt werden. Dies ist nun in der Entscheidungsbefugnis der einzelnen Gouverneure, was nicht bedeutet, dass die Genehmigungen schneller gewährt werden. Augenblicklich gibt es eine Liste von 36 Kirchen aller Denominationen, die entweder geschlossen sind oder die Genehmigung zur Renovierung nicht gewährt wurde. Sie haben sicherlich gehört von Al-Qusheh, einem Ort ca. 500 Kilometer südlich von Kairo, wo am 2. Januar ein Massaker verübt wurde. 21 Christen sind umgekommen, 50 Häuser und Läden und Warenlager von Christen wurden zerstört, über 50 Personen zum Teil schwer verwundet. Die Sicherheitskräfte haben entweder nicht oder viel zu spät eingegriffen und sogar mitgeholfen, dass durch gezielte Desinformation die Aufklärung verhindert wird. In Kirasa, der offiziellen Zeitschrift des koptisch-orthodoxen Patriarchats in Ägypten, wird daher in der Doppelausgabe 3 und 4 vom 21. Januar das erste Mal in aller Öffentlichkeit eine ganz detaillierte Schilderung mit Namensnennung der Leidtragenden wie auch der Verantwortlichen für dieses Massaker handfest dokumentiert. Das Ganze hat nun eine Diskussion in Ägypten ausgelöst, auch in der Regierung, mit der Hoffnung, eine größere Rechtssicherheit für alle Christen zu erzielen. Der Mangel an Zukunftsperspektiven veranlasst auch manche Christen in Ägypten und auch in anderen islamischen Ländern zur Auswanderung. Vermehrt nimmt auch der Druck zu, sich dem Islam zuzuwenden. Schätzungsweise vermutet man bis zu 10.000 Personen in Ägypten, die jährlich zum Islam übertreten. Gespräche mit dem Verantwortlichen der koptischen Kirche, der diese Personen rechtlich und seelsorgerlich begleitet, haben mir die tragische Lage der Christen in Ägypten verdeutlicht. Gleichzeitig begegnet mir in der evangelischen und auch koptischen Christenheit eine mutige, glaubensstarke und erweckte Kirche, die bereit ist, das Kreuz zu tragen und für das Evangelium Zeugnis abzulegen. Über meinem Gebetspult hängt eine Ikone, die mir ein ägyptischer Mönch, der ehemaliger Muslim, wegen der Verfolgung das Land verlassen musste, gegeben hat. Auf dieser Ikone ist Christus, der seine Hand auf die Schulter legt von Abu Mena, einem ägyptischen Heiligen. Und so weiß sich auch heute die Gemeinde Jesu in islamischen Ländern in der bewahrenden und sendenden Liebe ihres gekreuzigten und auferstandenen Herrn geborgen, getröstet und auch gesandt. In Nigeria flammen in letzter Zeit wieder Unruhen auf, nachdem es für einige Jahre etwas stiller geworden ist. Sie wissen, dass seit der Zivilregierung letzten Mai etwa schon 1000 Tote gab und der Zamfara-Staat in Nordnigeria hat am 27. Oktober 1999 die Scharia auf Zell eingeführt, obwohl dies gegen die derzeitige Verfassung des Landes ist. Am 10. Dezember letzten Jahres hat der Generalstaatsanwalt diesen Vorgang als illegal bezeichnet. Die nördlichen Staaten scheinen in ihrem Vorhaben massive finanzielle Hilfe von arabischen Staaten zu erhalten und scheinen gewillt zu sein, einen Bürgerkrieg in Kauf zu nehmen. Am Montag, 21. Mai, gab es in Kaduna eine Demonstration der Christen gegen die Einführung der Scharia, nachdem es Tage vorher täglich Demonstrationen der Muslime gab. Nach dieser christlichen Demonstration gab es gewalttätige Auseinandersetzungen. Eine Reihe von Kirchen und Moscheen fielen den Flammen zum Opfer. Die Spirale der Gewalt hat sehr viele Tote gegeben, über 300. Ich hatte ein Gespräch am Telefon am Sonntagabend mit dem anglikanischen Bischof von Kaduna. Und er sagte mir, in seiner Kirche sind allein 4 Kirchen zerstört worden. 16 Familien haben alle ihre Geschäfte verloren. 12 in der Zwischenzeit, ich habe, als ich geschrieben hatte, stand 5 Personen sind umgekommen. Er sagte mir dann beim zweiten Telefongespräch am Sonntag, über 12 Personen sind umgekommen aus seiner unmittelbaren Gemeinde. Es wird allerdings nun in aller Stille gezielte Ermordungen stattfinden, was noch furchterregender sei. Nicht alle Christen reagieren auf die islamische Herausforderung, wie Chief Paul Achimugu vom CVDM in Nigeria, der einem deutschen Besucher eine zerstörte Kirche zeigte vor einigen Jahren und sagte, ich zitiere, sie mögen uns schlagen, sie mögen uns töten, aber wir hören nicht auf, sie zu lieben. Wo natürlich diese Haltung Raum gewinnt, tritt immer wieder das Wunder ein, dass aus einem Saulus auch ein Paulus wird. Wie kürzlich in Sansibar in Tansania, wo Personen, welche die Evangeliumsverkündigung durch Gewalt und Magie zu verhindern suchten, eine dramatische Bekehrung und Umkehr erfuhren. Es würde den Rahmen dieses Vortrages jetzt sprengen, wenn ich noch weitere Einzelheiten aus anderen islamischen Ländern einbringen würde. Aber man kann sagen, überall, wo der Islam oder starke islamische Bewegungen an Einfluss gewinnen, müssen Christen mit Benachteiligung rechnen. Wir haben gesehen, wie die Einführung der islamischen Gesetzgebung und der wachsende Fundamentalismus, wie auch die verschiedenen islamischen Bruderschaften bemüht sind, durch eine sogenannte islamische Erneuerung gleichzeitig auch das Lebensrecht und die Religionsfreiheit der nicht-muslimischen Minderheiten einzuschränken. Die Stärke und Schwäche einer Religion kann aber nicht daran gemessen werden, wie sie sich in einer Diaspora-Situation, zum Beispiel in Deutschland, verhält, sondern wie sie mit Minderheiten umgeht, da wo sie das Sagen hat. Hier gibt es leider gravierende Probleme in den meisten islamischen Ländern. Auf einer Konsultation Die Kirche und der Islam in Nairobi 1997gab es eine Resolution, eine sehr ausführliche. Ich gehe jetzt nicht mehr darauf ein, aber hier sind wir als Gemeinde Jesu Christi gefordert, dass wir wirklich unsere Geschwister in ihrer problematischen Situation stärken, dass wir für sie beten, dass wir auch still und laut, aber natürlich in Absprache mit den Christen dort uns einsetzen für ihre Rechte. Und die Stellungnahme schließt mit den Worten, wir unterstützen das glaubwürdige Zeugnis der Christen in Situationen des Mangels und des Leidens und appellieren an die weltweite Kirche, sich stets dessen bewusst zu sein, dass wo ein Glied leidet, alle Glieder leiden, und wenn ein Glied des Leibes geehrt wird, sich alle Glieder daran freuen. Es tut mir leid, dass es doch jetzt ein bisschen länger geworden ist, aber so ist es, wenn man lange in Asien war, da geht die Zeit mit einem durch.